Erlauben Sie mir zuerst einen praktischen Hinweis. Das ganze Gnadengeheimnis der Immaculata und die Bedeutung auch für unser Leben wird jetzt dargestellt. Und das sollte für Sie auch gleichsam Ihrem Leben auch eine neue Note, vielleicht sogar eine neue Ausrichtung geben. Und ich empfehle Ihnen, merken Sie sich Dinge, die für Sie wirklich wichtig sind für Ihr Leben und die Sie auch verwirklichen wollen, die der liebe Gott Ihnen jetzt sagt, einen Ansporn, tun Sie sich das notieren. Machen Sie aus all diesen Vorträgen irgendeine Zusammenfassung, vielleicht mit einigen Punkten, vielleicht nur mit einem Punkt oder mit mehreren wichtigen Grundsätzen, die für Sie wichtig sind, die Sie in Ihrem Leben dann nachher anwenden können, weil wenn die Exerzitien vorbei sind, kommen Sie in den Welt, ins Weltgetriebe und dann vergisst man das. Wenn man nicht auch gewisse Vorsätze dann daraus konkretisiert und die festlegt und dass man sie immer wieder vor Augen sich führt, verliert sich das. Also eine Empfehlung, dass wenn Ihnen in einem Vortrag oder einer Betrachtung etwas wichtig scheint, dass Sie das sofort notieren und dann nachher sich das irgendwie zusammenstellen zu einigen Punkten für eine Lebensregel. Das sind ganz wichtige Dinge und die dürfen wir nicht vergessen. Es geht es darum, dass wir, wenn wir wissen, wir sollten ein Werkzeug der Immaculata sein, ein gefügiges Werkzeug und ein aktives Werkzeug. Jetzt in den nächsten zwei Vorträgen wird dargelegt, was wir tun sollen, was für Mittel wir anwenden sollen, was wir verwirklichen sollen. Es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz, dass man eben, wenn man überlegt, was für Mittel wesentlich sind, es ist nicht, dass eine Propaganda machen zum Beispiel oder weiß nicht was äußerlich verbreiten, sondern dass wir zuerst Kraft schöpfen und uns beseelen lassen und die geistigen Mittel, das ist die Grundlage. Deshalb hat die heilige These um Kinder Jesu, obwohl sie nie missioniert hat, wurde zur Patronin der Missionen erhoben. Stellt euch das vor. Obwohl sie nie ihren Karmel verlassen hat, ihren vier Mauern, hat sie so intensiv gewirkt, dass das eine Ausstrahlung hatte und dass dann Kraft ausströmte und die Missionare wurden von dieser Kraft erfüllt und haben so dann das einfach noch Frucht bringen lassen dürfen. Ja, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wir sollen mitarbeiten für die Bekehrung der Seelen. Und die Bekehrung einer Seele ist ein übernatürliches Werk, ein göttliches Werk. Das können wir nicht wir machen, dass man sagen kann, so, jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt habe ich den bekehrt. Der liebe Gott hat den bekehrt. Und das ist eben, kann nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit menschlicher Kraft erreicht werden. Und es ist ja ein größeres Werk als überhaupt die Schöpfung, die ganze sichtbare Schöpfung. Weil ein Wille, der durch die Sünde vielleicht von Gott oder durch die Gleichgültigkeit von Gott abgelenkt wird und ganz auf das Irdische fixiert ist, muss umgewendet werden, wieder zurück zu Gott. Das ist ein Werk der Allmacht Gottes. Wenn man denkt, wie borniert, wie besessen die Menschen sein können von diesen irdischen Dingen oder von der Sünde eingenommen, gefangen. Und diesen freien Willen bewegen, dass er Gott liebt und dass er sogar ein Leben oder ein Ideal anstrebt, das für den Weltmenschen überhaupt total eine Verrücktheit ist, zum Beispiel das Kreuz tragen. Das ist ja für den Weltmenschen, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Wie kann man nur das erstreben? Das ist eine übernatürliche Gnade, eine übernatürliche Erkenntnis. Man muss die Herzen gewinnen für die Liebe zu Gott und dann bekehren sie sich. Und das ist ein ganz erhabenes Werk, dass wir die Menschen zu Gott führen können. Und dazu hat Gott seinen Sohn gesandt in die Welt. Und er wollte eben dieses große, dieses übernatürliche, ja, dieses göttliche Werk, wollte er eben der Kirche weitergeben. Wie wir schon gesehen haben, diese Aufgabe der Zweitursache, zum Beispiel der Apostel, der Missionare und so weiter. Und hat so hier die Grundlage angegeben, wie er das machen will. Und zwar eben durch die Vermittlung der menschlichen Werkzeuge. Aber dass es Gott ist, der es wirkt. Er hat den Sohn gesandt und der Heiland sagt von sich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dieses Leben in Fülle haben. Und der Apostel muss nichts anderes als dieses Leben, diese göttliche Gnade muss er den Menschen mitteilen und das ist ein so übernatürliches Werk. Das kann er deshalb auch nur, wenn er mit diesem Lebensquell verbunden ist, das heißt mit Christus. Und da ist dieses wunderbare Gleichnis vom Weinstock. Johannes 15, lesen Sie das nach, das ist so etwas Schönes. Ich, sagt der Herr, ich bin der wahre Weinstock. Man muss sich fast annehmen, dass Gott zuerst seinen Sohn oder überhaupt dieses Geheimnis vor Augen gehabt hat und dann hat er einen Weinstock geschaffen, um das sichtbar zu zeigen, um zu zeigen, dass das nur ein Bild ist vom wahren Weinstock, der Christus ist, mit allen Eigenschaften. Dass diese Zweige, wie ja bei jedem Baum, überhaupt nicht leben können und geschweige denn noch Frucht bringen können, wenn sie nicht lebendig verbunden sind mit diesem Gnadenstrom eben des Herrn. Das ist ein wunderbares Gleichnis. Und da sagt er dort, bei Johannes 15, wunderbar. Und mein Vater ist der Weingärtner, auch mit der Reinigung, mit dem Abschneiden und so weiter, das ist alles einen tiefen Sinn. Und wenn er sieht, es bringt ein Spross, bringt Frucht, dann beschneidet er ihn noch. Es tut ihm weh. Und dann bringt er noch mehr Frucht. Und dann sagt er eben, wer in mir bleibt und in wenn ich bleibe, der bringt viele Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Grund, die Grundsätze, die wir nie vergessen. Und dann kommt nachher noch anschließend das neue Gebot der Liebe. Das war aus den Abschiedsreden des Herrn am Gründonnerstag. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Und liebet einander, das ist mein neues Gebot, so wie ich euch geliebt habe. Durch die Liebe wird dieses Leben weitergegeben. Das ist eine Betrachtung wert. Und dann haben wir auch gesehen, wie das alles wunderbar durch diese Vermittlung der Mutter Gottes dann die eifrigsten Apostel, die eifrigsten Missionare waren Diener Mariens. Ganz offensichtlich, dass das dort dann richtig eingeht und diese Frucht bringt. Nun müssen wir diese übernatürliche Gnade zu erbitten und weiterzugeben, müssen wir übernatürliche Mittel anwenden. Und da gebe ich Ihnen einen wichtigen Grundsatz und da kann ich Ihnen zum Studium und zur Beherzigung und zur geistlichen Formung kann ich Ihnen nur dieses Buch empfehlen, Innerlichkeit, das heißt L'âme de tout apostolat von Don Chotta. Erklärt das genau. Ich will es zuerst an einem Beispiel. Er selber hat als junger Priester hat Kontakt gehabt mit einem sehr hervorragenden Priester, Kanonikus Timon David in Marseille. War der Nachfolger eines heiligmäßigen Pfarrers Allemand und der hat dort ein Werk für die Erneuerung und für die Heilung der Jugend aufgebaut und hat dort eben die wahren Mittel, nicht wie man es heute macht, dass man die Jugend praktisch eine Disco in die Kirche holt oder irgendwelche weltliche Dinge und meint so die Jugend anziehen zu können. Aber das ist nicht das Wesentliche des Apostolats, das ist nicht die Vermittlung dieser Gnaden. Man muss ganz anders, man muss mit übernatürlichen Mitteln. Und er bringt dann ein Beispiel, das ist hier im vierten Teil, wie dieses innere Leben, diese Innerlichkeit, wie das Buch auch bezeichnet ist, die Grundlage ist und die Wirksamkeit des Lebens vermitteln, das Leben zu vermitteln. Er sagt, wir hatten Gelegenheit, während mehr als 30 Jahren zwei Mädchen Waisenhäuser zu beobachten. Das war in Frankreich. Und sie wurden von verschiedenen Kongregationen geleitet. Beide hatten eine Zeit offenkundiges Niedergangs durchzumachen. Von 16 Waisen, die unter denselben Verhältnissen erzogen waren und nach ihrer Mündigkeit die Anstalt verließen, sind drei aus dem einen und zwei aus dem anderen Hause binnen 8 bis 15 Monaten von der Gepflogenheit häufig zu kommunizieren, in den tiefsten Zustand des sozialen Daseins herabgesunken, also ins tiefste moralische Elend. Junge Mädchen. Und nicht etwa, weil man sie einfach in die Welt hinausgelegt hat, obwohl man sie in gute Familien, in gute Stellen versorgt hatte. Ja, und von den 11 übrigen ist eine einzige, eine gute Christin geblieben. Und
doch waren doch alle wirklich bei dem Austritt in gute Obhut gebracht worden. In einem der beiden Waisenhäuser wurde vor 11 Jahren, weil das war nicht nur ein Jahresbeobachtung, sondern über viele Jahre, 30 Jahre. Vor 11 Jahren wurden bloß die Oberen gewechselt. Und 6 Monate später konnte man schon eine gründliche Veränderung im Geist des Hauses feststellen. Plötzlich ein ganz anderer Geist. Dieselbe Beobachtung machte man 3 Jahre später in einem anderen Waisenhause, wo man den Beichtvater wechselte, während Oberin und Ordensfrauen blieben. Nach einer Zeit wurde kein einziges dieser armen Kinder, die bei ihrer Mündigkeit das Haus verließen, mehr dem Satan in Schmutz und Elend überlassen und geworfen. Alle ohne Ausnahme sind brave Christinnen geblieben. Was ist jetzt passiert? Weil man hat den gleichen Unterricht gegeben, die gleiche Schule, die gleiche Ausbildung. Die haben nicht ein ganz neues System erfunden. Aber es herrschte ein anderer Geist. Der Grund dieses Erfolges ist ganz einfach. Dort, an der Spitze des Hauses und hier, im Beichtstuhl, war vorher keine innerliche Leitung, keine wahre geistliche, lebendige, wie wir doch gesehen haben, glaube ich gestern, diese Tiefe, verstehen Sie, diesen oberflächlichen Weltgeist, wo man zwar, man geht zur Kommunion, man beichtet, aber das ist nicht in der Tiefe verankert. Es ist kein Leben, es ist eine oberflächliche Praxis. Und eben hier im Beispiel war keine innerliche Leitung, die zureichend im Übernatürlichen gegründet gewesen wäre. Das war genug, um das Wirken der Gnade zu verhindern oder wenigstens zu hemmen. Die frühere Oberin in dem einen Haus und der frühere Beichtvater im anderen waren ja ehrlich fromm. Haben gebetet, haben alles richtig nach der Regel, nach der Vorschrift alles abgehalten und die Messen und die Andachten und die Ermahnungen. Aber ohne ernste Innerlichkeit und konnten dafür nicht tief und andauernd auf die Kleinen einwirken. Eine sentimentale Frömmigkeit, wie sie die Umgebung und momentane Begeisterung mit sich brachten, ausschließlich auf mechanischen Übungen, so jetzt müsst ihr beten, jetzt müsst ihr knien, jetzt müsst ihr da sitzen, jetzt wird